SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Bußenzettel statt Strafverfahren. Der Bundesrat will Bagatelldelikte rascher und unbürokratischer ahnden. Gebühren für deutsche Autobahnen. Die Regierung in Berlin übergeht die Kritik aus der EU und beschließt die umstrittene Maut. Auffangnetz für den fallenden Rubel. Russland zapft seine Währungsreserven an. Und im Tagesgespräch um 1, Griechenlands Parlament wählt ab heute einen neuen Präsidenten. Ob es der Regierungskandidat schafft oder nicht, entscheidet über das weitere Schicksal und die Beziehung zu Europa. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz.
Wer nicht schwerwiegend gegen das Gesetz verstößt, soll in Zukunft vermehrt mit einer Buße bestraft werden können. Das schlägt der Bundesrat vor. Damit soll die Zahl der aufwendigen Verfahren gesenkt und die Strafbehörden entlastet werden. Die Landesregierung möchte das sogenannte Ordnungsbußenverfahren auf 15 Gesetze ausdehnen. Darunter das Ausländergesetz, das Umweltschutzgesetz oder das Jagdgesetz. Es geht dabei um einfache Übertretungen mit Bußen von maximal 300 Franken. Die deutschen Autobahnen sollen ab 2016 für Autofahrer gebührenpflichtig werden. Die deutsche Regierung hat den entsprechenden Gesetzesentwürfen zugestimmt. Die Deutschen selber müssten die sogenannte Maut zwar auch bezahlen, eigentlich gilt sie aber nur für Ausländer. Denn Deutsche bekämen die Maut mit einer Fahrzeugsteuersenkung wieder zurückerstattet. Die Erbschaftssteuer in Deutschland ist in zentralen Punkten verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Grund für diesen Entscheid sind die derzeitigen Steuerprivilegien für Firmenerben. Firmenerben können in Deutschland teilweise oder ganz von den Erbschaftssteuern befreit werden. Das gilt dann, wenn sie beispielsweise den Betrieb mehrere Jahre fortführen und Arbeitsplätze erhalten. Mit dieser Regelung würden Erben von Firmen im Vergleich zu Erben von Privatvermögen bevorzugt, so das höchste Gericht. Die Europäische Union muss die radikale Palästinenserorganisation Hamas von ihrer Terrorliste streichen. Dazu wurde die EU vom Europäischen Gerichtshof in erster Instanz aufgefordert. Der Gerichtshof gibt Verfahrensgründe an. Die Hamas stehe nicht aufgrund von Tatsachen auf der Liste, sondern wegen Anschuldigungen aus den Medien. Die Hamas hatte geklagt, weil die EU Hamas-Gelder eingefroren hat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu forderte die EU in einer ersten Reaktion auf, die Hamas auf der Terrorliste zu belassen. Die Hamas sei eine Terrororganisation, deren Ziel es sei, Israel zu vernichten, so Netanyahu. Russland unternimmt weitere Schritte, um die Landeswährung, den Rubel, zu stützen. Das russische Finanzministerium kündigte an, Devisenreserven zu verkaufen im Wert von 7 Milliarden Dollar. Der Verkauf werde schrittweise erfolgen. Das Ministerium betonte gleichzeitig, der Rubel sei zurzeit stark unterbewertet. Nach der Mitteilung gewann die Währung wieder an Wert. Nach dem blutigen Anschlag der Taliban auf eine Schule in Peshawar führt die pakistanische Regierung die Todesstrafe wieder ein. Ein Moratorium, das bisher galt, werde aufgehoben, sagte Regierungschef Nawaz Sharif. Damit müssen hunderte Inhaftierte in Pakistan mit ihrer Hinrichtung rechnen. Erste Hinrichtungsbefehle sollen bereits in den nächsten Tagen ergehen, sagte ein pakistanischer Regierungssprecher. Das Management des Baustoffkonzerns Sika hält am Widerstand gegen die Übernahme durch die französische Saint-Gobain fest. Gleichzeitig zeigt sich das Management jedoch offen für einen Dialog. Das hieß es bei einer Präsentation in London. Die Mängel der Transaktion müssten jedoch beseitigt werden. Die Börse reagierte positiv auf die Präsentation. Die Sika-Aktien legten über 4% zu. Die Volkswirtschaftsdirektoren in der Ostschweiz sind besorgt darüber, wie sich die Medien in der Region entwickeln. Grund ist ein Entscheid der NZZ-Gruppe. Diese hatte im Oktober angekündigt, dass ihre Regionalmedien in der Ostschweiz und in der Zentralschweiz künftig einen gemeinsamen Chef haben sollen. Die Ostschweizer Volkswirtschaftsdirektoren befürchten nun journalistischen Einheitsbrei und publizistischen Abstieg, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Sie hätten deshalb beim Verwaltungsrat der NZZ-Gruppe interveniert, um zu erfahren, mit welchen Maßnahmen die NZZ-Gruppe die mediale Grundversorgung in der Ostschweiz sichern wolle, heißt es weiter. Das Wetter. Im Norden ist es bewölkt und von Zeit zu Zeit fällt Regen. Heute gibt es in den Alpen noch Schnee gegen 900 Meter. Morgen steigt die Schneefallgrenze auf rund 2000 Meter. Im Süden scheint teilweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen 7 bis 12 Grad.
Wer falsch parkiert oder im Auto keinen Gurt trägt, bekommt eine Buße. Auch Kiffen wird so geahndet. Doch in anderen Fällen führen bereits kleinere Gesetzesverstöße zu einem Strafverfahren. Das will der Bundesrat jetzt ändern. Er will den Bußenkatalog erweitern. Aus dem Bundeshaus, Gaudenz Wacker.
Buße statt Strafverfahren. Welche Delikte konkret von dieser Neuregelung betroffen sind, steht noch nicht fest. Der Bundesrat hat erst die einzelnen Gesetze bestimmt, die darunter fallen können, erläutert Peter Goldschmidt vom Bundesamt für Justiz. Zum Beispiel
gewisse Verstöße gegen das Waldgesetz, beispielsweise eine Missachtung eines Fahrverbotes in einem Wald, das wird sicher auch mit einem Ordnungsbußenverfahren geahndet werden können.
Auch wer in einer Beiz raucht oder wer Alkohol an Minderjährige verkauft, könnte neu mit einer Ordnungsbuße bestraft werden. Betroffen sind immer Bagatelldelikte, die mit Bußen bis 300 Franken bestraft werden. Der Anstoß zu dieser Änderung kam aus dem Parlament. Ziel: Vereinfachung der Verfahren, weniger Bürokratie.
Das bedeutet nicht nur für die Behörden eine Erleichterung, indem sie eben keine Anzeigen mehr schreiben müssen, wo ohnehin klare Sachverhalte sind, sondern es bedeutet auch für den betroffenen Bürger, für die betroffene Bürgerin eine Erleichterung, indem diese rasch eine Buße bezahlen kann und damit die Sache erledigt wird.
Schwamm drüber also zum einen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob Gebüßte auf diesem Weg nicht Rechte verlieren, wenn es immer weniger Strafverfahren gibt, wo am Ende eine Richterin entscheidet und beim Urteil auch das Vorleben des Beschuldigten berücksichtigt. Nein, der Beschuldigte verliere so keine Rechte, sagt Peter Goldschmidt vom Bundesamt für Justiz. Denn er könne wählen, ob er die Buße an Ort und Stelle akzeptiert, oder er könne eben sagen:
Ich will kein Ordnungsbußenverfahren, ich will das ganz normale Verfahren, und dann muss die Polizei wie bis anhin eine Anzeige einreichen, die dann in der Regel zu einem Strafbefehl führt und dann auch den Weg zur richterlichen Beurteilung frei macht.
Die neuen Bußen ausstellen müssen die Polizistinnen und Polizisten, und sie sind noch unentschieden, was sie von der Neuerung halten sollen. Ein Versuch sei es wert, sagt der Generalsekretär des Schweizerischen Polizeibeamtenverbandes Max Hofmann. Nur die Erfahrung bei den neuen Kifferbußen, die es seit einem Jahr gibt, stimmen ihn nicht gerade euphorisch.
Wir merken heutzutage, dass es eben dieses politische Ziel, weniger Arbeit für die Polizei, eben nicht so in diesem Maße gegeben hat, wie vielleicht gewisse sich gedacht hatten.
Ähnliche Regelungen kennen jetzt schon die Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Österreich.
Gaudenz Wacker. Sie hören Rendezvous bis um eins mit diesen weiteren Themen. Der sinkende Ölpreis und die westlichen Sanktionen setzen dem Rubel zu. Doch die Probleme der russischen Wirtschaft sitzen tiefer. Dann:
Das Elsass hat so der Alleinbleiben und das Elsass hat so der Territorium sie für die Zukunft von Europa.
Aber Paris will es anders. Das Elsass wird in eine Grossregion integriert. Frust endet der Basler Grenze. Und die Neue Zürcher Zeitung und der Freisinn.
FDP und auch NZZ haben die identischen DNA sozusagen in den Genen,
sagt FDP-Präsident Müller. Sorge um die Zukunft des Gesinnungszwillings. Mit aller Kraft versucht sich die russische Regierung gegen den jüngsten Zerfall des Rubels zu stemmen. Jetzt greift das Finanzministerium auf seine Währungsreserven zurück, um den Rubel zu stützen. Doch das bringt allenfalls eine kurzfristige Erleichterung. Unter anderem der sinkende Ölpreis und die westlichen Sanktionen setzen Russlands Wirtschaft derzeit zu. Doch das Problem liegt tiefer. Bei mir im Studio ist jetzt Auslandredaktorin Brigitte Zink. Brigitte Zink, woran krankt denn die russische Wirtschaft?
Ich würde sagen, sie leidet unter der Rohstoffkrankheit. Das heißt, Russland hat seine Wirtschaft zu lange und zu einseitig nur auf Rohstoffe gestützt, vor allem auf Exporte von Öl und Gas oder allenfalls noch Aluminium. Das bringt zwar Devisenreserven und das sorgt auch für Wirtschaftswachstum, aber eben nur dann, wenn der Ölpreis hoch ist. Wenn der Preis absackt, wie jetzt das geschehen ist, dann sieht man plötzlich, dass die russische Wirtschaft kein anderes Standbein mehr hat. Und in den letzten 20 Jahren hat Russland seine Industriepolitik eben nicht weiterentwickelt oder allenfalls nur, wenn es um staatliche Monopolbetriebe gegangen ist, wie eben Rosneft oder Gazprom. Aber auch die schreiben jetzt rote Zahlen.
In welchen Branchen hätte denn Russland vor allem das Potenzial für eine wirtschaftliche Entwicklung?
Da können wir ganz simpel den Energiesektor nehmen. Russland hat so riesige Öl- und Gasvorkommen, dass es weit mehr könnte, als diese Rohstoffe einfach zu exportieren. Man könnte in die Forschung für neue Fördertechnologien investieren, wie Flüssiggas oder Schiefergas. Aber genau das hat Russland verschlafen. Eine erste solche Fabrik entstand erst Ende der 90er Jahre auf Sachalin und es ist bisher auch die einzige geblieben. Man könnte in bessere Transportmöglichkeiten investieren, in die Infrastruktur für Gas- oder Öltransport. Da ist der Bedarf, gelinde gesagt, gigantisch, weil die Infrastruktur noch immer größtenteils veraltet ist. Und wenn modernisiert wurde, dann geschah das bisher vor allem mit ausländischen Investoren und mit ausländischen Technologien. Da gibt es in Russland nichts Vergleichbares. Und ob schon die Sowjetunion lange Zeit mithalten konnte, was Forschung anbelangt, gilt heute, dass dort eben zu wenig geht.
Sie haben jetzt große staatliche Unternehmen erwähnt. Wie sieht es denn in Russland aus mit Kleinunternehmen? Gibt es solche KMUs, wie wir sie kennen?
Ich würde sagen, in Ansätzen ja. Zum Beispiel Transportunternehmen, kleine Medizinaltechnikfabriken, eine wenige Handwerkerbetriebe. Aber sie alle stöhnen, wie schwierig die Rahmenbedingungen sind, um in Russland etwas aufzubauen. Da ist zum einen die Korruption, da sind die Oligarchen, die einzelne Branchen unter sich aufteilen und die eben dann alles daran setzen, dass ein erfolgreiches Kleinunternehmen kaum oder nicht überleben kann mit Drohungen, etwa mit Schikanen und anderen illegalen Mitteln. Und weil Russlands Beamtenapparat korrupt ist, gibt es auch da keine Rechtssicherheit mehr. Viele Kleinunternehmen beginnen gar nicht mehr damit.
Der Druck auf die russische Wirtschaft ist im Moment enorm. Die Regierung greift kurzfristig ein, aber findet auch ein längerfristiges Umdenken statt?
Das ist zu hoffen oder zu wünschen, vor allem für all diejenigen Fachleute, die in Russland bleiben und nicht auswandern, die dort investieren wollen. Es ist so, dass russische Ökonomen zwar schon lange darüber reden, auf das Problem hinweisen, diese Woche tat es sogar das Wirtschaftsministerium in aller Offenheit und sagte, man müsse Russland wieder seriös reindustrialisieren und man müsse auch in das verarbeitende Gewerbe investieren. Wie ernsthaft solche Aussagen sind und ob man über längstfällige Reformen wirklich nachdenkt, darüber wird vielleicht morgen Präsident Putin etwas sagen, wenn er seine alljährliche Fernsehansprache hält.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Auslandredaktorin Brigitte Zink. Ja, der Ölpreis sinkt, der russische Rubel schlägt Kapriolen. Heute, am Tag nach dem Rubel-Crash, liegen für die Schweizer Wirtschaft neue Prognosen vor. Erstaunlicherweise geht die Korrektur nach oben statt nach unten. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Schweizer Wirtschaft zeigt sich überraschend robust. Sie ist relativ glimpflich durch die letzte Finanz- und Schuldenkrise gekommen. Und glaubt man den Ökonomen, dürfte das auch so bleiben. Beginnen wir beim russischen Rubel. Der hat laut ETH-Ökonom Jan Egbert Sturm zwar sehr wohl Auswirkungen.
Ja, es sind in erster Instanz die Russen selber, aber hat natürlich auch wieder Konsequenzen, auch zum Beispiel auch für die Schweiz. Wir wissen, in gewissen Kreisen waren die Russen in den letzten Jahren doch ein sehr angesehener Kunde und in diesen Kreisen wird natürlich hier auch ein gewisser Rückgang zu spüren sein.
Weil der russische Rubel an Wert verloren hat, sind für die Russen Reisen ins Ausland teurer geworden. Gut möglich also, dass einige nun ihre Reisen nach St. Moritz oder zum Luzerner Juwelier sistieren. Jan Egbert Sturm relativiert aber.
Ja gut, Russland ist wirtschaftlich gesehen kein sehr kleines Land, aber umgekehrt natürlich nicht so dominierend wie Europa insgesamt oder auch Amerika und den asiatischen Raum.
Und gerade zum Beispiel in den USA sind Schweizer Exporte derzeit gefragt. Und auch in Asien läuft die Konjunktur mehrheitlich ansprechend, was den Schweizer Unternehmen hilft und hierzulande Arbeitsplätze sichern dürfte. Bleibt der Ölpreis. Der ist massiv eingebrochen. Für Länder wie Russland oder Norwegen ist das ein Problem. Sie exportieren Öl und verdienen nun deutlich weniger an diesem Öl als früher. Für die Schweiz hingegen sei der gefallene Ölpreis eher eine gute Nachricht, sagt Claude Maurer von der Credit Suisse.
Für die Konsumenten ist es eine gute Nachricht. Wir importieren ja Öl und entsprechend werden die Güter, die wir im Ausland kaufen, günstiger. Wir haben mehr Kaufkraft, die Teuerung ist tiefer. In dem Sinne ist es für die breite Masse sicherlich positiv.
Klar gäbe es auch Schweizer Firmen, die am tiefen Ölpreis keine Freude hätten. Etwa Firmen, die die Ölindustrie mit Pumpen beliefern und nun auf ihren Pumpen sitzen bleiben, weil die Ölindustrie klamm ist. Aber unter dem Strich überwiege der positive Effekt, dass also Konsumentinnen und Konsumenten nun mehr Geld für andere Einkäufe übrig haben, sagt CS-Ökonom Claude Maurer. Insgesamt gehen die Konjunkturexperten davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr zwischen 1,5 und 2% wachsen kann. Das wäre durchaus erfreulich angesichts der Turbulenzen und Unsicherheiten im Ausland.
Der Bericht von Evelyn Kobler. Das Geschäft mit den Konjunkturprognosen ist ein Thema im Wirtschaftsmagazin Trend am nächsten Samstag um 10 nach 8 auf SRF 1. Aufruhr im Elsass. Die französische Region an der Basler Grenze verliert ihre Eigenständigkeit. Sie wird mit den Regionen Lothringen und Champagne-Ardenne zusammengelegt zu einem Gebiet so groß wie die Schweiz. Heute Nachmittag wird das französische Parlament in Paris die umstrittene Reform so gut wie sicher beschließen. Für viele Elsässer ein Affront. Sie haben Angst, noch weiter weg von Paris zu rücken, vor allem aber fürchten sie um ihre Identität. Marlene Sandrin.
Markttag in Saint-Louis, direkt an der Schweizer Grenze bei Basel. Im Getümmel hört man Französisch, ein wenig Badisch und viel Elsässisch. Der elsässischen Marktkundschaft gefällt es gar nicht, dass ihre Region von der politischen Landkarte verschwindet.
Da sind wir gar nicht einverstanden.
On n'est pas pour, pas du tout.
Bon, ben moi j'aimerais bien quand même que l'Alsace reste l'Alsace, hein, de toute façon. Mais ça c'est Paris qui décide. Hein.
Paris entscheide, klagt diese Frau. Bei einem älteren Mann kommen Erinnerungen auf an die turbulente Geschichte des Elsass, das einmal Französisch, dann wieder Deutsch und dann wieder Französisch wurde.
Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt eigentlich ein drittes Mal annexiert.
Mit einem Teil Lothringens habe man immerhin die Kriegserfahrung gemeinsam. Mit Champagne, Ardennes rein gar nichts. Die Regionen passen auch aus einem anderen Grund nicht zusammen, meint eine Marktfrau.
Die Namen von der verschiedenen Regionen sind Unterschiede. Man kann das nicht glauben. Wir müssen einfach überall helfen zahlen.
Das reichere, kleinere Elsass müsse für die anderen, strukturschwächeren Regionen zahlen. Gerade die Gemeinden verlieren an Einfluss, meint eine andere Marktfrau.
Les grandes réformes comme ça, après ça défavorise les petites communes.
Auf dem Markt von Saint-Louis glaubt niemand, dass die Reform den gewünschten Spareffekt bringt für den französischen Staat. Auch Jean-Marie Söle schüttelt den Kopf. Der Bürgermeister von Saint-Louis sitzt hinter seinem schweren Schreibtisch. Die Verschmelzung der Regionen komme höchstens teurer. Und Paris festige mit der Reform seine Macht. Dabei wisse die Lokalpolitik am besten, ob es neue Straßen brauche oder neue Spitäler.
Wir sehen das, wie es da läuft in Ditscha, wir sehen das, wie es in der Schweiz läuft. Warum hätten wir nicht so etwas kennen bei uns mettre en route und être un peu pionnier?
Mit der Gebietsreform passiere das Gegenteil. Die neue, große Region werde schwerfälliger. Die Dimensionen sprechen für sich. Die fusionierte Region Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, kurz ALCA, ist größer als die Schweiz. Sie umfasst 10 Departements, 5'000 Gemeinden, über 5 Millionen Einwohner. Das Elsass geht darin unter. Darum...
Das Elsass hat so der Alleinbleiben Und Celsos hat so ein Territorium sie für die Zukunft von Europa.
Jean-Marie Sölle geht es nicht um Abschottung und Folklore. Das Elsass sei ein Spezialfall, weil man schon nach außen orientiert sei, über den Rhein, Richtung Schweiz und Richtung Deutschland. Man arbeite zusammen. Die Gebietsreform als Gefahr für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Diese Befürchtung teilt auch der Direktor der Handelskammer bei der Basel, Franz Saladin. Wenn die Region größer werde, dann sei es beispielsweise noch schwieriger, Unterstützung zu finden in Frankreich für grenzüberschreitende Anliegen. Aktuellstes Beispiel ist der Flughafen Basel-Mulhouse. Dieser ist auf französischem Gebiet, es gilt aber Schweizer Recht. Dieses binationale Modell wird in Paris in Frage gestellt.
Und da haben uns die französischen Kollegen ganz stark unterstützt, dass das weiterhin so gehandhabt wird. Zusammen haben wir dagegen Paris gesprochen und diese Zusammenarbeit, die wird schwieriger, wenn die Region größer wird.
Denn wenn die Abgeordneten in Reims in der Champagne sitzen, 4,5 Autostunden weg, statt nur einer halben Stunde, ist ihnen der Flughafen Basel-Mulhouse nicht so wichtig. Auf dem Markt von Saint-Louis ist die Landesgrenze spürbar nah. Er habe in Basel gearbeitet und sei viel in Deutschland, sagt ein älterer Herr. Und dies sei Teil seiner Identität.
Ich habe ja nichts gegen Frankreich, im Gegenteil. Ich bin Franzose und ich bin gern Franzose. Aber als Regionalist fühle ich mich mehr von diesem Dreiländereck.
Von der Region zwischen Vogesen und Schwarzwald. Dieser regionale Geist solle weiterleben. Auch wenn die turbulente Geschichte des Elsass vermutlich um eine Episode reicher wird, wenn heute das französische Parlament die umstrittene Gebietsreform mit größter Wahrscheinlichkeit absegnet.
In 8 Minuten ist es 1. Was die Schweiz bereits kennt, will jetzt auch Deutschland einführen, die Autobahngebühr. Ab 2016 soll bezahlen, wer auf deutschen Autobahnen unterwegs ist. Die deutsche Regierung hat die in der EU umstrittene Maut heute beschlossen. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Zur Höhe der Abgabe erläuterte Verkehrsminister Dobrindt in einer Pressekonferenz gerade eben, die Jahresgebühr werde sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit der Autos richten.
Der VW Polo 1,2 Liter zahlt 24 Euro Jahresgebühr. Ein entsprechend schweres Fahrzeug kann maximal 130 Euro im Jahr bezahlen.
Im Durchschnitt sei mit etwas über 80 Euro zu rechnen. Neben dieser Jahresgebühr gäbe es aber auch pauschal berechnete Gebühren für kürzere Zeiträume.
Es gibt die 10-Tages-Vignette für 10 Euro und es gibt die 2-Monats-Vignette für 22 Euro.
Wobei Vignette nicht wörtlich zu verstehen ist. Die Zulassung zur Autobahnnutzung erfolgt nicht über eine Klebevignette, sondern elektronisch. Man kann sich an bestimmten Kiosken anmelden, vor allem aber ist der Erwerb über das Internet geplant. Man geht auf eine Webseite, gibt seine Autonummer ein, zahlt und kann dann losfahren. Unterwegs nehmen Kameras die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos auf, Computersysteme prüfen, ob bezahlt wurde und büßen, wenn nicht. Dass der Staat dafür massenhaft Daten über die Fahrten aller Bürger aufzeichnet, dass hier die Bevölkerung faktisch ausspioniert werde, lässt Verkehrsminister Dobrindt nicht gelten. Die Daten der vorbeifahrenden Autos würden nach wenigen Tagen wieder gelöscht. Nur wer nicht bezahlt habe, werde erfasst, bis die Buße entrichtet sei. Eingeführt werden soll diese Abgabe im Verlauf des Jahres 2016, wenn sie denn kommt. Die Regelung widerspreche nämlich dem EU-Recht. Sie diskriminiere ausländische Autofahrer, moniert Brüssel seit Monaten. Tut sie nicht, sagt Verkehrsminister Dobrindt. Die Gebühr werde von allen Verkehrsteilnehmern erhoben, auch von den Deutschen. Deswegen könne man nicht von einer Diskriminierung sprechen, sagt er. Nur wird die Gebühr den deutschen Fahrzeughaltern über eine Reduktion der Motorfahrzeugsteuer wieder zurückerstattet. So will Dobrindt sein Versprechen einlösen, dass deutsche Autofahrer keine Mehrbelastung erfahren. Und genau deswegen sei die Regelung eben doch nicht europakompatibel, sagt Brüssel und verweist darauf, dass Autobahngebühren in allen anderen Ländern eben von allen Autofahrern entrichtet werden müssen, ohne Rückerstattung für die Einheimischen. Entschieden wird diese Frage wohl am Ende vor Gericht. Österreich hat bereits angekündigt, dass man gegen diese Maut vor dem Europäischen Gerichtshof klagen werde. Wenn diese Regelung vor Gericht scheitern sollte, wären in Berlin die wenigsten unglücklich. Diese Pkw-Maut für Ausländer hatte die CSU im vergangenen Jahr zu ihrem Wahlkampfthema gemacht und sie hatte damit viel Erfolg bei den Wählern. Alle anderen Parteien hielten das immer schon für eine populistische, schlechte Idee. Kanzlerin Merkel hatte sich seinerzeit dagegen ausgesprochen, die SPD, die Grünen, die Linken auch. Sie alle waren gewiss, dass eine solche Regelung nicht durchführbar sei. Die CSU hatte sich aber bei den Koalitionsverhandlungen mit ihrer Forderung durchgesetzt. Jetzt schaut man erst mal, was daraus wird.
Die NZZ und die FDP, über Jahrzehnte ein Paar, das eng zusammengehörte. Früher saßen NZZ-Chefredaktoren als FDP-Nationalräte im Parlament und machten in ihrer Zeitung Politik. Inzwischen hat sich das Band gelockert. Die NZZ druckt auch andere Meinungen ab. Sie ist aber immer noch stark einer liberalen Haltung verpflichtet. Indem er den blochernahen Markus Somm als Chefredaktor ernennen wollte, hat der Verwaltungsrat aber einen Richtungswechsel angestrebt. Raphael von Matt hat sich bei freisinnigen Politikern umgehört und gefragt, was für eine NZZ sie sich wünschen.
Nein, ein FDP-Parteiblatt sei die neue Zürcher Zeitung nicht mehr, betont FDP-Präsident Philipp Müller. Aber eine natürliche Nähe zwischen Partei und Zeitung, die gäbe es schon.
FDP und auch NZZ haben die identischen DNA sozusagen in den Genen. Das heißt, wir verpflichten uns dem Liberalismus, einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und da gibt es Parallelen.
Und wegen dieser Nähe sagen auch alle angefragten FDP-Politiker, die NZZ sei wichtig für die FDP. Als Zeitung eben, welche die liberalen Positionen vertrete. FDP-Ständerat Felix Gutzwiller begründet es so.
Weil natürlich in der Diskussion gerade eine liberale Partei darauf angewiesen ist, dass in der Gesellschaft die liberalen Grundüberzeugungen und Grundwerte immer wieder zum Ausdruck kommen, thematisiert und diskutiert werden. Und das tut die NZZ.
Umso mehr nehmen die freisinnigen Politiker Anteil am Schicksal der NZZ. Die Meinungen sind gemacht. Zum Versuch des Verwaltungsrates, Markus Somm als neuen NZZ-Chefredaktor zu installieren, sagt FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann.
So genialer Redaktor Herr Somm ist, auch journalistisch sicherlich sehr gute Leistungen bringt, aber letztendlich hat er eine Ideologie, die passt so mit der liberalen, weltoffenen Neuen Zürcher Zeitung nicht zusammen und das hätte zur Katastrophe geführt.
Portmann ist überzeugt, dass sich viele Leserinnen und Leser von der NZZ abgewendet hätten. Dass der Verwaltungsrat nur schon auf die Idee kam, Markus Somm anzufragen, verstehe er überhaupt nicht.
Da muss man fast auf einem anderen Planeten wohnen, wenn man sein eigenes Unternehmen und vor allem auch seine Stammkundschaft, wenn man die so nicht kennt, dass man eigentlich wissen müsste, dass das nicht übereingeht.
Und auch Ständerat Gutzwiller hat große Mühe mit dem Verwaltungsrat, in dem ja mit Karin Keller-Sutter notabene eine FDP-Ständerätin sitzt.
Aus dieser Optik kann ich nur schlussfolgern, dass eben der Verwaltungsrat zu wenig dieses liberale Zürich und die Emotionalität der liberalen Grundwerte mit einbezogen hat, vielleicht auch ein bisschen zu weit weg von der Szene hier war, um wirklich ermessen zu können, was eine solche Berufung auslösen würde.
Die Mehrheit der FDP ist also froh, dass Markus Somm abgesagt hat. Doch im rechten Flügel der FDP gibt es Stimmen, die mit Markus Somm gut hätten leben können. Etwa Ex-Journalist Filippo Leutenecker. Er war bei der Basler Zeitung einmal Somms Verleger.
Da sehe ich keine Probleme, weil es ist völlig klar, dass natürlich jeder Chefredaktor oder jeder Politiker in eine Schublade gedrängt wird. Aber Markus Somm ist ein echter Liberaler. Natürlich ist er ziemlich konsequent in dieser Haltung, aber da werden ihm natürlich viele Etiketten angehängt, die natürlich so nicht stimmen.
Leutenecker, der heute in der Zürcher Stadtregierung sitzt, ist mit dieser Meinung allerdings ziemlich alleine innerhalb der FDP. Viele Freisinnige hoffen jetzt sehr, dass kein rechtsbürgerlicher NZZ-Chefredaktor wird. Stellvertretend Nationalrätin Doris Fiala.
Gefährlich wäre es dann, wenn man spüren würde, dass eine Richtung unter Persönlichkeiten wie Christoph Blocher sich entwickeln würde. Das würde mir Sorgen bereiten.
Für die Freisinnigen ist also klar, die NZZ soll ihren Kurs halten.
Raphael von Matz. In einer Minute ist es eins. Gleich im ersten und vierten ab heute entscheidet sich bei der vorgezogenen Präsidentenwahl Griechenlands weiteres Schicksal. Vor allem auch in Bezug auf Europa. Brannt sich in Athen ein neues Drama an? Dazu das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Pascal Schmitz.
Wer nicht schwerwiegend gegen das Gesetz verstößt, soll in Zukunft vermehrt mit einer Buße bestraft werden können. Das schlägt der Bundesrat vor. Damit soll die Zahl der aufwendigen Verfahren gesenkt und die Strafbehörden entlastet werden. Die deutschen Autobahnen sollen ab 2016 für Autofahrer gebührenpflichtig werden. Die deutsche Regierung hat den entsprechenden Gesetzesentwürfen zugestimmt. Die Europäische Union muss die radikale Palästinenserorganisation Hamas von ihrer Terrorliste streichen. Dazu wurde die EU vom Europäischen Gerichtshof in erster Instanz aufgefordert. Die Hamas hatte geklagt, weil die EU Hamas-Gelder eingefroren hat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.